Ich finde es cool, dass wir heute Abend mal gefeiert haben, weil das zeigt letzten Endes das Ziel dessen, worauf eigentlich die Geburt hinweist letzten Endes. Jesus ist aus einem gewissen Grund auf diese Welt gekommen und wenn wir an Abendmahl denken, dann denken wir an das, was sein Auftrag war, nämlich dass er für uns gestorben ist und nach 3 Tagen wieder auferstanden ist. Wir denken daran zurück, wie wir letzten Endes an einem Tag, nämlich was wir Ostern ja immer feiern, Karfreitag und Ostern feiern, dass wir dort befreit wurden. Und ich glaube, das ist einfach eine coole Verknüpfung so, ne, zwischen dem sich zurückerinnern beim Abendmahl, als auch sich jetzt zurückzuerinnern an diese Zeit. Jesus soll kommen. Gott wird Mensch in Jesus und das ist einfach krass. Okay, wir feiern heute den 2. Advent. Deswegen ist auch die 2. Kerze an. Wir haben es verstanden, das Prinzip so, ne? Also für uns ist es ganz klar. Ach ja, 2. Advent, super. Heute ist nicht nur der 2. Advent, heute ist auch Nikolaus. Ich weiß nicht, ob euer Stiefel vielleicht auch voll war, weil war euer Stiefel voll wahrscheinlich, ne? So, also Nikolaus ist super, oder? Das ist doch klasse. Man kommt so immer mehr in Weihnachtsstimmung, ne? Man geht in den Supermarkt, man sieht Spekulatius, das sieht man zwar schon seit Sommer, aber dann andere schöne Sachen, Marzipan und keine Ahnung was wir mögen oder was vielleicht magst du das ja auch nicht so gerne, kann ja auch sein. Und man kommt immer so ein bisschen mehr rein und für den 24.12. wünscht man sich auch so, ja, vielleicht kann ja auch ein bisschen Schnee kommen und so, und dann haben wir wenigstens weiße Weihnachten. Man hat so ein bisschen Hoffnung und ich freue mich echt jedes Mal drauf. Und ich finde gerade dieses Ding, okay, heute Nikolaus. Wir haben letzten Endes als Kinder, denke ich, haben wir alle irgendwo die Erwartung gehabt. Wir sind ja jetzt alle ein bisschen älter hier auch noch so, ne? Haben wir ja doch immer die Erwartung gehabt, okay, meine Eltern werden mir was in den Schuh packen. Also ich war mir immer sicher, das sind meine Eltern gewesen. So, da war ich mir immer sicher, aber okay, das bin halt ich. Und ich hatte dann so jeden Abend vorher war ich schon so ein bisschen aufgeregt. So, ich bin den Süßigkeiten auch gut zugeneigt und ich hatte immer diese Erwartung, okay, am nächsten Tag wird es so sein. So. Und daran erinnert man sich ja dann gerne zurück. Also es war nicht die Frage, ob am Nikolaus was im Schuh ist, sondern was im Schuh ist. Das war letzten Endes die Frage. Und ich finde, das ist doch eine Erwartungshaltung, die man hat. Man erwartet etwas und kommt dann tatsächlich. Und ich glaube, dass Advent ja letzten Endes diese Zeit der Erwartung ist. Und deswegen möchte ich heute über Erwartungen sprechen, um da mal ein bisschen auf Advent hinzuweisen, über dieses Erwarten. Wir wissen, dass Maria angesprochen wurde mit diesem "Fürchte dich nicht", haben wir letzte Woche schon gehört. So, du wirst einen Sohn bekommen. So, sie war dann schon voll in Erwartung gewesen, dass es passieren würde, nachdem sie ihren Schock beiseite gelegt hatte und so. Und es ist einfach so wichtig, dass wir Erwartungen in unserem Leben Raum geben. So, und ich möchte aber jetzt erstmal den Spieß umdrehen, weil wir können natürlich immer Erwartungen an Gott haben, aber letzten Endes hat Gott auch irgendwo Erwartungen an uns. So, und das klingt immer so, oh, wenn jemand Erwartungen hat, dann werde ich ja ganz schön hippelig, werde ich ein bisschen nervös und so, dann hoffe ich, dass ich das irgendwie erfüllen kann, aber darum geht's nicht, sondern es geht um Folgendes. Mein erster Gedanke ist, Erwartungen Gottes an uns. Wenn man die Bibel ohne das Herz Gottes liest, ohne das liest, wie Gott es meint, was Gottes Herz dahinter ist, was Gottes Sicht dahinter ist, dann kommt es einem vor wie eine Corona-Schutzmaßnahme, nämlich alles voller Regeln, so, ne? Alles voller Sachen, die wir machen müssen, so, die wir einhalten müssen, die wir genauso planen müssen und machen müssen und so, ne? Jetzt gerade zur Zeit von Corona wissen wir, Regeln begleiten uns jetzt jeden Tag, so. Ihr guckt mich alle mit einer Maske an, das würden wir sonst nicht machen, oder? So, aber das ist halt diese Sache, so, ne? Weil es Regeln sind. So, wenn wir die Bibel ohne das Herz Gottes lesen, ohne zu verstehen, was möchte Gott uns damit sagen, dann kommen wir zu dem Punkt, dass es ein Regelbuch wäre. Aber darum geht es nicht. Das Erste, was Gott von uns erwartet, ist letzten Endes, dass wir ihm nachfolgen. Das ist richtig, aber das beinhaltet so viel Gutes für uns, wo wir verstehen, okay, es geht ihm nicht um Regeln, es geht ihm darum, dass wir das bestmögliche Leben führen. Darum geht es ihm. So, und in 5. Mose 13, Vers 5, das ist schon sehr früh in der Bibel, steht Folgendes. Da sagt nämlich Mose zum Volk, dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten. Und jetzt kommt es so, wo ihr vielleicht denkt, ach, Micke, du hast doch gerade was anderes gesagt, aber ich komm da auch gleich nochmal zu. Dem Herrn, euren Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. Das steht also schon früh in der Bibel. Und damals war noch keine Gnadenzeit da. Jesus war noch nicht gekommen. Das, worauf wir jetzt gerade hinfeiern letzten Endes, dass wir diesen Gedanken haben, okay, Gott wurde Mensch in Jesus, ist dann gut gealtert, bis er ungefähr 30 war, um dann seinen Dienst anzufangen mit Gott und letzten Endes seinen Auftrag zu erfüllen, indem er am Kreuz für uns gestorben ist. Da verstehen wir, okay, das Gesetz hat seine Bedeutung zwar nicht verloren, aber das Gesetz ist durch Jesus erfüllt worden, weshalb wir letzten Endes nur durch Gnade freigesprochen werden können. Wir können nur durch das freigesprochen werden von Gott, dass wir ihm angehören und sagen, okay, Jesus, du bist mein Leben, du bist derjenige, dem ich nachfolge. Und dann verstehen wir, das hat nichts mit Regeln zu tun. Gnade ist sowas Befreiendes für jeden von uns. Gnade ist etwas, was uns wirklich frei macht, Gott so zu sehen, wie er wirklich ist. Jetzt in der Zeit mit Jesus musst du nicht sofort mit Konsequenzen deiner Sünde rechnen. Dennoch gibt es die Gefahr, dass die Sünde etwas in dir etabliert. Es kann auch etwas Schaden anrichten, natürlich, deswegen ist es Sünde. Aber wenn wir das Alte Testament sehen und so, wenn wir das Alte Testament, die Zeit vor Jesus sehen, dann sehen wir, okay, da wurden Konsequenzen so sehr schnell durchgezogen danach. Nachfolge bedeutet, dass ich mich und meine Eigenständigkeit zum Teil aufgebe, was uns auch manchmal ein bisschen gegen den Strich geht. Nachfolge bedeutet letzten Endes, dass ich sage, Gottes Wille steht über meinem Wille. So, und das mag für viele von uns eine Herausforderung sein. Aber es ist wichtig, dass wir das tun. Und warum sage ich, dass es zum Teil gebe ich meine Eigenständigkeit auf? Ganz einfach, weil wir immer noch einen freien Willen haben und wir uns immer wieder neu entscheiden können für oder gegen Gott. Wenn wir allerdings sagen, dass Jesus unser Herr ist, dann zählt sein Wille mehr als mein Wille. Oder wie Paulus es formuliert in Galater 2, Vers 20, da sagt er, ich bin mit Christus gekreuzigt, sagt er so, ne? Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das Interessante hierin ist, dass Paulus sagt, dass er lebt, aber nicht für sich selbst. So, er lebt, er sagt, in Christus letzten Endes, in Jesus, hat er sein Leben gefunden, hat er das gefunden, seine Bestimmung gefunden, seinen Wert gesehen. Aber er lebt nicht für sich selbst, sondern er lebt für das, was in Gottes Interessen ist. Das ist deswegen interessant, weil es bedeutet, dass wir echtes Leben nur in Christus finden werden. Und das ist der Kern der Nachfolge. Es geht nicht in erster Linie um Regeln. Es geht darum, dass wir anfangen zu leben. Es geht darum, dass wir anfangen, in dem, was Christus für uns hat, zu leben, aufzuatmen, davon voll zu werden. Was beinhaltet dieses Leben? Wir gehen jetzt mal von 100%iger Nachfolge aus, ja? Die 100%, die keiner von uns jemals erreichen wird, aber wir gehen jetzt mal einfach nur mal davon aus. Das bedeutet letzten Endes, du hast eine enge Beziehung zu Gott. Du liebst deinen Nächsten wie dich selbst. Du hast in deinem Herzen Frieden, der den Verstand übersteigt. Du liebst deine Feinde. Du weißt, wer du bist. Du lebst ein Leben im Segen. Du bist ein fröhlicher Geber. Du führst regelmäßig Menschen zu Christus, etc., etc. Das ist so viel drin in diesem Leben. Das kann das spannendste Leben sein, das du jemals hattest. Und dennoch leben wir natürlich nicht die 100%. Das hat Jesus gemacht, das werden wir nicht erreichen. Aber das sollte nicht unser Fokus sein, was wir nicht erreichen können, sondern unser Fokus sollte darauf sein, wir wollen so nah wie möglich dran. Wir wollen dem nachfolgen, wir wollen dem nacheifern, wir wollen Jesus ähnlicher werden. Er erwartet von uns, dass wir daran arbeiten, so nah wie möglich dran zu kommen. Und das geht nur über den Weg der Beziehung zu ihm, über die Nachfolge von ihm. Um zu wissen, was er von uns will, müssen wir seine Stimme kennenlernen. Das läuft nur über Beziehung. Das läuft über keinen anderen Aspekt, geht es. Ein Baby hat am Anfang keine ausgeprägte Sicht. Das Sichtfeld ist eingeschränkt. Man sieht Konturen. Also das Kind sieht Konturen, aber nicht dieses, nicht den Menschen als Ganzes. Und es hört nur diese Stimme und sein Gehör ist da und diese Stimme schafft Vertrauen plus die Berührungen, die natürlich da sind. Das schafft Vertrauen, eine Beziehung, wo sie sich fallen lassen können, wo sie sagen können, okay, ich fühle mich sicher. Wenn eine andere Stimme kommt oder sowas, ist es erstmal ungewohnt. So, aber diese Sicht ist noch nicht da. Und ich glaube, mit Gott ist es nicht anders. Wir sehen ihn nicht. So, wir haben ihn nicht vor Augen, wir haben nicht mal Konturen vor Augen, wir haben Gott nicht sichtbar vor uns. Aber unser Gehör kann trainiert werden, seine Stimme kennenzulernen, ihn immer besser kennenzulernen und eine Vertrauensbasis zu ihm aufzubauen, wo wir sagen, okay, ich merke, ich bin sicher in Gott, ich merke, es ist das beste Leben in Gott, was ich haben kann, dass ich ihm nachfolgen kann und weiß, dass er das Beste für mein Leben vorhat. Aber das ist eine Sache, die entsteht aus der Beziehung, aus der Nähe, aus dem, okay, ich gehe zu Gott, ich sage Gott, hier bin ich. Also beten ist nun mal das Einfachste der Welt, dafür müssen wir nicht weit gehen, sondern das kannst du überall machen, wo du bist, da kannst du beten. Und dann redest du mit Gott darüber. Gott erwartet von uns, dass wir ihm nachfolgen. Das ist eine Erwartung und das heißt, er möchte, dass wir in dem leben, was er in uns sieht, was er für uns hat, was er für eine Bestimmung in uns hat, für uns hat. Und wenn wir das erkennen, dann haben wir einen großen Schatz in unserem Leben. Aber Erwartungen, wissen wir selber, jeder von uns hat auch irgendwo Erwartungen. Jeder von uns hat Erwartungen auch an Gott. Und ich glaube, dass jeder von uns teilweise richtig coole Erwartungen an Gott hat und zum anderen Teil vielleicht sogar ungesunde Erwartungen an Gott hat. Beziehungen, wie wir wissen, laufen nie einseitig, sondern immer beidseitig. Es ist ein Miteinander. Erwartungen spielen dabei genauso eine Rolle. Genauso ist es im Glauben so. Ich meine, zu sagen, dass du keine Erwartungen hast an irgendetwas, das wäre irgendwie schade, so, ne, wenn das alles so für sich hin plätschern würde. Wir haben Erwartungen an Gott und das ist auch gut so, aber es gibt, wie gesagt, auch ungesunde Erwartungen. Glaube basiert auf Vertrauen, was bedeutet, dass es keine Automatismen sind, sondern es basiert darauf auf Glauben. Es heißt nicht, wir tun A und B wird auf jeden Fall passieren. Das heißt es nicht. So funktioniert Glaube nicht. Wir können alles von Gott erwarten, weil er allmächtig ist, weil er alles kann. Aber wir können auch, wie gesagt, diese ungesunden Erwartungen in uns haben. Ein Christ ist ein Mensch und wohnt auf dieser Erde, wie jeder andere Mensch auch. Deswegen können wir jetzt zum Beispiel nicht erwarten, dass wir jetzt niemals krank werden, nur weil wir Jesus nachfolgen. Das ist eine ungesunde Erwartung. Ja? Wir werden natürlich krank, weil wir in dieser Welt leben. Ist doch ganz normal. Wir können arm werden, wir können Unfälle haben, wir können Rechnungen haben und so weiter und so weiter. Es gibt eine ganze Reihe an Sachen, die wir erleben können, weil wir genauso wie alle anderen Menschen Menschen sind. So, nur weil wir jetzt Jesus in unserem Leben haben, heißt es ja nicht, dass wir davon komplett geschützt sind. Und trotzdem ist es immer so, dass wenn etwas Schlechtes passiert, dann kommt immer diese Frage, ja, warum Gott ist mir das passiert? So, ja, warum ist mir das jetzt passiert? Okay, das ist auch eine berechtigte Frage irgendwo. Natürlich kannst du so mit Gott reden, aber wenn darin die Wurzel ist, eine ungesunde Erwartung, mir kann nichts mehr passieren, weil ich an Jesus glaube, das ist ungesund. Das wird uns immer wieder neu vor Enttäuschungen stellen. Wir leben nun mal in dieser Welt. Wir sind da nicht ausgenommen aus dieser Rechnung. Uns können Sachen passieren, ja. Und genau hier lauert bei vielen Christen die Gefahr, die ungesunde Sicht zu haben, dass uns ja gar nichts treffen würde, da wir jetzt Jesus in unserem Leben haben. Ich denke, jeder von uns hier weiß, dass das irgendwie Kappes ist, dass das irgendwie nicht tragbar ist mit der Bibel, weil das uns nirgendwo versprochen wird. Es wird uns nicht versprochen. Dennoch glaube ich, auch wenn wir das wissen in der Theorie, dass das vielleicht eine ungesunde Erwartungen sind, haben wir vielleicht in irgendeinem anderen Leben in unserem Bereich, irgendeinem anderen Bereich in unserem Leben, eine Sache, wo wir vielleicht auch ungesunde Erwartungen an Gott haben. Das kann passieren. Es gibt einen Unterschied zwischen Vertrauen und Glauben und Wünsche. Da gibt es einen immensen Unterschied. Natürlich können wir Gott unsere Wünsche mitteilen. Natürlich können wir das alles machen. Mach das auch weiter. Sag ihm alles. So, ne, halt nichts zurück, er kennt dich eh. So, ne? Sag ihm einfach alles, der kann damit umgehen, das ist gut. Und dennoch glaube ich, dass wir da manchmal diese Erwartungen haben, dass irgendetwas uns passieren sollte, dass wir das Recht dazu hätten oder was auch immer. Und dann werden wir enttäuscht, weil es nicht passiert. Gott verspricht uns an keiner Stelle der Bibel, dass wir ein Leben ohne Probleme haben. Und ich mag das auch nicht, wenn ich das manchmal höre, so bei Menschen, die sagen, ja, dann, wenn du brauchst nur Jesus in deinem Leben und dann sind alle Probleme weg. Nein, das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Das ist nicht biblisch belegbar. Auch wenn viele gerade in Bezug auf ihre Bekehrung das so empfinden, weil sie vielleicht aus einer krassen Situation heraus von Gott gerettet wurden. Ich habe in meinem Bekanntenkreis jemanden, der ist tatsächlich von einem auf den anderen Tag frei von Drogen geworden, weil er Jesus in sein Leben genommen hat. Das fand ich krass, diese Geschichten. Und in diesem Moment denkt man natürlich, ja, wenn ich Jesus in meinem Leben habe, dann bin ich total frei vom Problem. Dann habe ich das nicht mehr, weil man so begeistert ist von dem, was einem gerade widerfahren ist. Aber das trägt nicht über die Länge des Glaubens. Das ist kein festes Fundament. Solange wir auf dieser Welt sind, werden wir mit Leid konfrontiert sein. Gott sei Dank nicht nur mit Leid, das auf jeden Fall. Aber wenn der Glaube an Jesus frei vom Problem machen würde, dann wäre Paulus wahrscheinlich kein guter Christ gewesen, oder? Ich lese mal nur mal kurz vor aus 2. Korinther 11, 23 bis 28 und dann überleg mal, ob du vielleicht dieselbe Biografie haben wollen würdest. Da sagt er, Sie sind Diener des Christus. Okay, ich rede unsinnig. Ich bin's noch mehr. Ich habe weit mehr Mühsal über die Maßen, viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge, weniger einen empfangen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden. 3x habe ich Schiffbruch erlitten. 1 Tag und 1 Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals im Nachtwachen, im Hunger und Durst, oftmals im Fasten, in Kälte und Blöße, zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorgen für alle Gemeinden. So. Und dann denkst du dir so, ja, das ist meine Liste, so, ne? Das ist meine Liste, was er erlebt hat, der Paulus. Und dann denkst du dir so, okay, irgendwie hakt das. Jesus und keine Probleme? Nee. Jesus nachfolgen, zu wissen, dass er da ist. Und es können halt solche Sachen passieren, nach wie vor. Ja, das gibt's. So, das ist krass, oder? Ich denke nicht, dass Paulus das alles erleben wollte, so, dass er da auch nicht unbedingt gerade Lust drauf hatte, in diese Situation hineinzukommen. Aber er hat es getan und jetzt kommt's und sein Glaube hat ihn getragen in diesen Zeiten. Auch wenn ich gleich in meinem letzten Punkt darauf noch mal ein bisschen deutlicher darauf eingehen will, was wir denn von Gott erwarten dürfen, will ich hier eines vorwegnehmen. Gott verspricht nicht, dass wir problemfrei sein werden, aber er verspricht, bei uns zu sein, egal ob es uns gut geht oder ob es uns schlecht geht. Er verspricht, da zu sein, uns zu trösten, uns zu stärken und wieder auf den Weg zu bringen. Das verspricht er uns. So, und darauf sollte unser Fokus sein. Was möchte ich also mit diesem Punkt sagen? Schau auf deine Erwartungen, reflektiere sie und schau, ob das gesunde Erwartungen sind an Gott oder ungesunde Erwartungen sind. Das ist total wichtig und man kann das gut checken, ob das mit der Bibel irgendwie übereinstimmt. Das ist ein Punkt, der sehr wichtig ist. Und zum anderen, auch ehrlich zu sich selbst zu sein und sich zu hinterfragen, was sind meine Motive hinter diesem Wunsch, was sind meine Motive hinter diesem Gedanken, den ich da habe. Ich glaube, das ist wichtig für uns, dass wir uns diese ehrlichen Zeiten nehmen. Der springende Punkt ist einfach, Gott ist kein Wünscheerfüller, sondern er ist immer noch Gott. Und Gott weiß, was das Beste für uns ist. Das heißt, alle unsere Wünsche, die wir vielleicht haben, sind vielleicht nicht immer gut für uns. Aber das ist eine Frage, mit der musst du dich selber auseinandersetzen. Und jetzt, wenn ich so spreche über ungesunde Erwartungen und dass man die haben kann, möchte ich aber eines nicht in euch auslösen, nämlich, dass ihr keine Erwartungen mehr haben wollt, so dass ihr Angst habt davor, Erwartungen zu haben. Nein, habt bloß Erwartungen und macht eure Erfahrungen mit jeder Erwartung, die ihr habt. Mein letzter Punkt heute ist, dass du Erwartungen an Gott hast. Erwarte das, was dir die Bibel zusagt. Erwarte Wunder in deinem Leben, erwarte Heilungen, Versorgung etc. Erwarte das alles, bitte weiter. So, das kann alles passieren. Gott ist immer noch derselbe und er wirkt heute noch in unserem Leben. Denn obwohl wir eventuell ungesunde Erwartungen haben, so soll das nicht unseren Glauben töten daran, dass Gott nämlich allmächtig ist, dass er gut ist und dass er was Gutes für unser Leben vorhat. Er ist immer noch derselbe. Also dürfen wir, ja sollen wir sogar Erwartungen haben. Und es mag vielleicht total widersprüchlich klingen und irgendwie im Clinch mit dem Punkt vorher, aber es ist so wichtig, dass du das niemals ablegst in deinem Leben, Erwartungen an Gott zu haben. Ich glaube mir eines, unsere Gottesdienste werden eine ganz andere Qualität haben, wenn wir eine 100%ige Erwartung haben, dass Gott da ist, oder? So, egal, bereite dich darauf vor, geh in die Woche hinein mit dieser Erwartung, Gott, du wirst mir begegnen in dieser Woche, du wirst mir Türen öffnen, du wirst mir zeigen, wie gut du bist. Geh mit diesen Erwartungen in jede Woche hinein, in jeden Tag hinein, in jede Stunde deines Lebens rein. Erwarte, dass Gott etwas Gutes für dein Leben hat, dass er etwas Gutes für dich tun möchte. Und dass du etwas Gutes für ihn tust im Übrigen. Ne? Da sind wir wieder beim Nachfolger. Aber okay, das hatten wir ja schon. Wir wollen weiter glauben, dass Gott heilt, dass Gott rettet, dass Gott versorgt, dass Gott bei uns ist, dass Gott Herr unserer Umstände ist. Wir wollen all diese Versprechen Gottes, wollen wir weiter in unserem Leben haben. Und ich denke, jeder von uns hat irgendwo in einem Bereich Gott erlebt, wie er durch eine gewisse Zeit bei uns war, wie er vielleicht mit einem Wunder da war oder was auch immer. Das haben wir vielleicht erlebt in unserem Leben. Dann behalte es nicht für dich. Sondern erzähle davon, wie Gott bei dir war. Und warum? Damit die Erwartungen bei all den Leuten, die um dich herum sind, noch größer werden an diesen mächtigen Gott. Gott hat so viel Gutes vor. Und ich glaube, dass unsere Erwartungen unsere Haltung ja letzten Endes beeinflussen. Wenn ich keine Erwartung habe, wird meine Haltung vor Gott eine ganz andere sein, als wenn ich voller Erwartungen zu ihm komme. Man kann, wie gesagt, das Wort Erwartung auch gerne gegen Glaube ersetzen. Der Glaube. Und ich möchte dich ermutigen, lies deine Bibel und lies da drin, was Gott getan hat. Lies da drin, wie er gewirkt hat durch die Geschichte, wie er gehandelt hat, was er gesagt hat, was Jesus in seinen Predigten sagt. Nimm das alles mit, lies das und wenn du irgendwas siehst, wo du sagst, okay, das ist ein Punkt, den möchte ich in meinem Leben sehen, dann bete darüber, über diesen Vers. Lies nicht weiter, sondern bleib da und sag Gott, du hast gesagt, dass Folgendes passieren wird, wenn man dir nachfolgt. Du hast gesagt, nehmen wir einfach eine sehr bekannte Stelle, Markus 16, Vers 15, die mir nachfolgen werden, werden Kranken die Hände auflegen und diese werden gesund werden. Das steht dort, das ist eine Sache, die hat wahrscheinlich nicht jeder von uns erlebt. Aber das sehen wir in der Bibel, dass es möglich ist. So, welche Erwartungen haben wir? So, ja. Und ich glaube mir, das wird vielleicht nicht beim ersten Mal passieren. Vielleicht schon, wer weiß das schon. Vielleicht nicht beim zweiten, vielleicht nicht beim 100. Mal, aber vielleicht beim 101. Mal. Wir wollen ja hartnäckig dranbleiben, oder? So, hab Erwartungen. Lass es niemals zu, dass deine Erwartungen irgendwie gedämpft sind, sondern erwarte alles von Gott. Und ich glaube, dass jeder von uns heute mindestens mit einem Gebetsanliegen da ist, wo er sagt, okay, das ist mir so wichtig, dieses Gebetsanliegen. Ich möchte das vor Gott bringen. Mach das. Mach das. Nimm es und sag Gott, ich komme hier nicht weiter. Es ist ein Punkt, der ist da. Ich erwarte, dass du eingreifst, wie auch immer das aussehen wird. Das entspricht vielleicht auch nicht immer unseren Vorstellungen, wie er eingreift, aber er greift ein. Nimm es ins Gebet mit hinein. Erwarte alles von Gott. Der zweite Advent beinhaltet diese Erwartung, dass Gott, also der zweite Advent, überhaupt Advent, weil heute der zweite ist, beinhaltet diese Erwartung, Gott ist für uns. Und weil Gott für uns ist, hat er Jesus auf diese Welt gesandt. Weil er für uns ist, weil er für dich ist, weil er für mich ist, weil er für jeden von uns ist, hat er Jesus auf diese Welt gesandt. Und man musste schon Glauben haben, um in diesem Baby etwas zu sehen, dass es jemand ist, der die Welt verändern würde. Da brauchte man Glauben für. Und diese Erwartung, dieses Warten auf Jesus, das wollen wir feiern heute am Advent. Dass dieser Jesus gekommen ist, der dann alle unsere Sünden trug am Kreuz, seinen Auftrag erfüllte. Wir dürfen erwarten, dass er heute noch wirkt und Gutes tun möchte. Und lass uns stark werden in dieser Überzeugung. Ich möchte kurz zusammenfassen. Der erste Gedanke war, Gott hat Erwartungen an uns, dass wir ihm nachfolgen, dass wir sagen, okay, du bist mein Herr, du bist mein König, mein Gott. Du kriegst die erste Stelle. Das ist eine Erwartung. Und es wird uns gut tun, wenn wir das tun. Zweitens war der Gedanke, dass wir ungesunde Erwartungen an Gott haben können. Ja, können wir haben. Prüf dich selbst da an diesem Punkt. Ich muss es auch immer wieder neu tun. Ich muss ganz ehrlich sagen, also wir wollen ja hier ehrlich miteinander sein. Letzte Woche hatte ich zum Beispiel eine sehr ungesunde Erwartung an Gott, aber ich habe eine gute Frau. Die kann mich dann darauf hinweisen, zu sagen, die Erwartung ist vielleicht nicht gerade gerechtfertigt oder so. Ne? Sowas passiert. Ja, okay. Und der letzte Punkt, dass wir trotzdem alles von Gott erwarten dürfen. So, also es mag widersprüchlich klingen, aber du wirst wissen, was für Motive du hast. Du wirst wissen, ob es deinen Glauben stärkt oder nicht. Genau. Ich möchte jetzt nochmal beten und dann übergebe ich nochmal an Ulf. Jesus, ich danke dir dafür, dass du so gut bist. Ich danke dir dafür, dass wir ein Leben in dir führen dürfen. Und ich möchte beten, Herr, dass du uns immer wieder neu zeigst, Herr, was du von uns möchtest. Ich möchte beten, Herr, dass du in unser Leben sprichst, Jesus, und dass wir immer besser und besser deine Stimme hören dürfen, Herr. Herr, ich danke dir dafür, dass wir das sehen dürfen, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du den Weg für uns komplett gegangen bist, Herr. Und wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen sagen, dass du unser Gott bist. Und Jesus, ich möchte beten, Herr, dass du in unser Herz hineinschaust und schaust, wo wir vielleicht ungesunde Erwartungen haben, Herr. Zeig uns das einfach. Und gleichzeitig möchte ich beten, Herr, dass dort, wo vielleicht unser Glaube kalt geworden ist, wo er vielleicht die Erwartungen verloren hat, dass du dann neu hineinsprichst in dieses Leben, Jesus, Herr, in unser Leben hineinsprichst, dass wir wieder neu begeistert werden von dem, was du in unserem Leben tun willst, Herr. Danke, Jesus, dass du gut bist. Amen.